What's up?
Here comes a big moment in the Tour de France.
Der Art-Souverän.
That's a guy believes he has got it.
Julien Alaphilippe
gewinnt das Bergtrikot.
Geraint Thomas is our Tour de France champion.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Eine wahnsinnige Etappe. In 20 Jahren werde ich bestimmt auf diese Etappe zurückschauen und sagen, die Tour de France 2019, Tag 7. Das war der Tag, an dem ich mich gefragt habe, warum schaue ich mir das überhaupt an? Und damit rein in diesen Tourfunk zusammen mit meinem Kollegen Jonas Bayer.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Lukas Bergmann. Jonas, was für eine Etappe. Wahnsinn.
Ja, war wirklich wahnsinnig. Man könnte vielleicht sagen, klassische Überführungsetappe. Das ist das Einzige, was mir nicht negativ, also mit einer negativen Konnotation einfällt. Klassische Überführungsetappe und dazu noch sehr, sehr langsam gefahren. Also sie haben nicht mal reingetreten, sondern hatten offensichtlich alle müde Beine von gestern. Gab eine klassische Ausreißergruppe, zwei Leute nur. Rosetto von Cofidis und Johan Ofredo von Vanti Group Coubert, der da jetzt inzwischen seit 3 Tagen, glaube ich, vorne rumfährt. Sobald es flach wird, fährt er vorne raus und versucht sein Glück. Und am Ende gewinnt Dylan Groenewegen seine 4. Etappe.
Eine Überführungsetappe. Auch Viviani wurde überführt. Er ist doch nicht so stark.
Nein, heute konnte er es nicht beweisen, auf jeden Fall.
Schauen wir noch ein bisschen auf die Kultur. Was ist denn Spannendes heute auf der Strecke passiert?
Der Blick übers Lenkerband.
Etappe 7. Nicht nur sportlich, sondern auch kulturell. Ein wahres Meisterwerk. Zuerst kamen die Fahrer am Schloss Belvoir vorbei, danach am Kloster Notre Dame, danach an der großen Saline, einem Salzwerk, danach an Klein Venedig Comtois, danach an noch einem Salzwerk, dann sind sie noch woanders vorbeigekommen, durch so einen Wald, und dann sind sie noch an einem Schloss vorbeigekommen.
Bergi, aufwachen!
Ui. Ist schon ein Etappenfinale?
Ist schon knapp davor. Schon knapp davor.
Oh, Sprint. Hui. Hui, wer ist vorne?
Groenewegen gewinnt am Ende, hatten wir gerade schon gesagt, aber er hat es gemacht. Spannendes Finale. Aber du hast die Stimmung der Etappe, glaube ich, ganz gut eingefasst.
Genau so saß ich vor dem Fernseher. Und es war wirklich immer so: Da ist ein Salzwerk.
Natürlich.
Da ist ein Wald. Da eine Burg. Und hups, auf einmal war Etappenfinale.
Da bei solchen Etappen muss man den größten Respekt vor den Kommentatoren, glaube ich, haben, egal von welchem Sender, dass sie es schaffen, 5 Stunden Sendezeit zu füllen, nur mit Salzwerken und dem zweitgrößten Laubwald.
Aber auch für uns, ich meine, wir machen hier einen 20-Minuten-Podcast. Das ist mit dem, was wir da vorgelegt kriegen, auch nicht so einfach.
Ja, wir können uns zumindest Sachen rauspicken, über die wir wirklich sprechen wollen. Zum Beispiel die Sprintzüge. Heute hat man es sehr gut gesehen. Quickstep hatte den absolut besten Zug mal wieder, waren am Ende noch mit sehr, sehr vielen Leuten vorne und haben Viviani in eine wirklich perfekte Position gebracht. Aber der konnte es gar nicht dann rüberbringen und ins Ziel fahren, sondern der ist kaum an seinem Anfahrer vorbeigekommen, muss ich sagen.
Ich hau einfach mal eine These raus und sag, Quickstep ist für mich das stärkste Team dieser Tour.
Ja, würde ich dagegen halten. Jumbo-Visma ist für mich aktuell das stärkste Team.
Ja, aber die haben halt 3 Etappensiege, deswegen klar. Ja. Aber von dieser Mannschaftsgeschlossenheit fast noch stärker als Ineos.
Ja, selbst da würde ich auch bei Jumbo-Visma bleiben, wenn man wieder Wout van Aert gesehen hat, wie er gefühlt die letzten 5 Kilometer mit 65 km/h vorne weggebrettert ist.
Ey, aber das ist Wout van Aert.
Ja, aber sie haben ihn in ihrem Team.
Ja, aber das sind
man kann ihn ja nicht rausrechnen.
Nee, das ist schon klar, aber ich meine, die anderen waren zu dritt, da war Wout van Aert schon nicht mehr da.
Ja, war auch nicht seine Aufgabe. Ich verstehe es nicht immer so ganz, was Jumbo-Visma macht. Scheint, jetzt hat es funktioniert mit Groenewegen. Sie postieren immer Wout van Aert relativ früh vor der Ziellinie vorne und der hält dann das Tempo unglaublich hoch. Und heute haben sie es zumindest geschafft, dass Groenewegen am Ende eine wirklich gute Position kommt, um seine Schnelligkeit auch auszusprinten. Er war nicht ganz optimal positioniert. Er ist von sehr weit hinten gekommen, ist einen sehr weiten Sprint gefahren, aber er konnte es durchziehen. Absolut beeindruckende Leistung von ihm.
Und Geburtstagskind Calabione, der gestern 25 geworden ist, hat's nicht ganz gereicht. Es waren wirklich Zentimeter. Er sah zwischenzeitlich mal so aus, als wäre er vorne gewesen.
Er hat auch einen unglaublichen Bums gehabt. Er war wieder eingebaut. Ich weiß nicht, wie er es immer schafft. Jeden Sprint hat er irgendwie...
Er war hinter Viviani.
Genau.
Ich glaube, er dachte,
hinter Viviani zu bleiben, ist diesmal vielleicht die richtige Möglichkeit, aber Viviani ist einfach stehen geblieben.
Er hat ja auch die richtige Position gehabt, aber er wollte nach rechts raus, aber er ist nicht richtig vorbeigekommen am Anfang. Und dann ist er unglaublich losgezogen, aber leider ein bisschen zu spät, glaube ich. Aber ja, er hat auf jeden Fall die Schnelligkeit hatte, da braucht man nicht drüber sprechen.
Gewinnt er noch eine Etappe? Also er muss ja eigentlich fast. Er war jetzt dreimal bei diesen Sprintankünften echt schnell und es fehlt immer. Jetzt war er nur noch so ein Müh. Diesmal war er in der besten Position, aber eben trotzdem noch musste er so um Viviani rumkurven. Ja, und ich glaube, das hat es ihm gekostet.
Ja, absolut. Also man hat heute, glaube ich, gesehen, die zwei schnellsten Fahrer, wenn es wirklich flach, wenn eine flache Ankunft da ist, sind Grönewegen und Caleb Ewan. Aber sie müssen in eine gute Position kommen. Das sieht man zum Beispiel bei Sagan. Bora bringt Sagan immer in eine wirklich perfekte Position. Dann ist er nicht so schnell wie die zwei, aber er kann immer mithalten mit den Jungs.
Und Sagan bringt sich aber auch selbst in diese Position. Ja. Also muss Bora gar nichts machen. Nein. Bora hält einfach vorne das Tempo hoch und wissen, irgendwo hinter uns ist schon Sagan, der kommt schon in die richtige Position. Der weiß einfach genau, an welches Hinterrad er muss.
Stimmt schon, aber er kommt, sie bringen ihn ohne viel Kraftaufwand am Anfang in eine Position relativ weit vorne, dann springt er an den Hinterrädern, ist einfach ein herausragender Fahrer. Aber er muss nicht so viel Kraft aufwenden. Das war bei Ewan zum Beispiel am Anfang ein großes Problem, dass er zu viel Kraft aufwenden musste, um nach vorne zu kommen. Da haben sie Daniel Oss, den halt immer da nach vorne fährt. Und Schachmann auch, der da seine Rolle auch erfüllen muss.
Das Fazit dieser Etappe, alle Trikots bleiben in den entsprechenden Reihen. Peter Sagan in grün, in gelb Giulio Ciccone.
Weiß er auch.
Das weiße Trikot hat und das Bergtrikot ist weiterhin bei Tim Wellens, weil heute eben nicht viel ging in Sachen Berg.
Ciccone, kann man vielleicht noch sagen, hat gerade seinen Vertrag verlängert mit Trek. Sehr gute Verpflichtung oder Verlängerung von Trek, glaube ich, hat das Bergtrikot gewonnen beim Giro, fährt jetzt in Gelb, stark von ihm auf jeden Fall.
Vor allem, weil einige andere Teams interessiert gewesen sein sollen, aber er hat so wortlaut wohl gesagt, bei diesem Team fühle ich mich so wohl, dann bleibe ich da.
Absolut gut.
Für Trek auf jeden Fall ein ganz wichtiger. Der könnte auch noch für Richie Port sehr wichtig werden, wenn er weiterhin in dieser Form ist, wie er sich gestern gezeigt hat.
Ja, er kann ihm sicher helfen. Mal sehen, wie weit Richie Port tatsächlich kommt. Wenn nicht, haben sie immer noch einen guten Mann, der auf Etappen gehen kann oder aufs Bergtrikot. Muss man dann sehen.
Gehen wir nochmal von vorne durch. Ausreißergruppe, mal wieder die zwei. Die kennt man halt jetzt schon bei dieser Tour in- und auswendig. Paul Voss hat sich beschwert am Anfang der Etappe und meinte, ja, über die kennt man halt auch keine Geschichten mehr. Ja. Der war richtig enttäuscht, dass die beiden ausreißen. Und dachte ich so, shit, jetzt muss ich wieder über diese Leute hier ewig was reden.
Ja, Johann Ofredus ist einer vom alten Schlag, so ein bisschen, der hat das, so wie ich mich richtig erinnere, schon mal kritisiert, dass es nicht mehr viele Ausreißer gibt. Also dass die Teams gar nicht mehr versuchen, weil im Grunde jedes Team hat eigentlich jemanden dabei für einen Sprint oder fürs Gesamtklassement oder sonst was. Das heißt, diese Ausreißversuche, wo es um TV-Präsenz geht und der klassische Radsport von früher, geht ein bisschen aus oder stirbt ein bisschen aus.
Ja, es gibt halt zwei Teams, die das nicht haben. Das ist halt Vanti und das ist halt Cofidis.
Und Katjuscha.
Aber die schaffen es selbst nicht in die Ausreißergruppe.
Die sind zu groß.
Doch, sie haben es schon ein paar Mal in die Ausreißergruppe geschafft.
Das ist absolut richtig.
Das also, die beiden Ausreißer, ja, es war einfach abzusehen, über 230 Kilometer, keine Chance.
Nein, es war viel zu flach. Es gab eine kurze Möglichkeit, also man hat davor schon gedacht, dass es eine Windkante gibt. Es gab einen kurzen Versuch, das auszunutzen nach dem Zwischensprint. Hat dann nicht so wirklich geklappt und dann war, glaube ich, auch die Distanz noch zu weit für die Teams, die das versucht haben.
Ja, es war auf einmal Quintana, war auch hinten.
Ja, hat den Defekt, glaube ich.
Und das war eben aber auch so ein bisschen rund um diese Windkante. Genau. Haben sich dann einige Movistar-Fahrer zurückfallen lassen. Auch Dan Martin war mal hinten. Aber relativ schnell sind sie wieder zurückgefahren. Also kein großer Alarm. Da dachte man, oh, jetzt passiert was. Nee, kann mich doch noch kurz hinlegen, bis Sprintfinale losgeht.
Kann man generell vielleicht sagen, bisher auf diesen Flachetappen hat noch keiner von den Top-Favoriten, von denen für das Gesamtklassement wirklich Zeit verloren, durch einen Defekt oder durch einen Sturz bisher. Generell wenig große Stürze, heute klar Vogelsang am Anfang, heute TJ Van Garderen gestürzt. Gibt schon wieder so einzelne Stürze, immer wieder Buchmann auch. Aber der große Sturz ist zum Glück noch ausgeblieben, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut soweit.
Dann schauen wir doch mal, was es auf dieser Etappe für Highlights gab. Und natürlich auch negative.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ausreißer. für mich heute jemand, der etwas gegen diese Langeweile tut, der wenigstens versucht, da Spannung reinzubringen, auch in solche Flachetappen. Und das ist der Hersteller der Funkgeräte. Es gibt ja auf Twitter die Forderungen, warum nicht einfach mal den Teamfunk wieder abschaffen, dann kommt ein bisschen mehr Spannung rein. Und die Hersteller dieser Funkgeräte, die tun wirklich alles dafür. Es gab bisher, glaube ich, noch keine Etappe, wo nicht am Anfang mindestens 2 bis 3 Fahrer zurück zum Teamwagen mussten und irgendwas an diesen Teilen wieder umstellen musste.
Ich weiß auch nicht, vielleicht hat Johann Ofredo auch ein bisschen seine Finger da im Spiel. Vielleicht will er nicht immer, vielleicht, und Rossetto vielleicht auch, vielleicht wollen sie nicht immer zu zweit vorne sein. Wollen es vielleicht ein bisschen manipulieren, dass sie auch mal zu viert eine kleine Gruppe da vorne machen können.
Also auf jeden Fall das für uns heute der Ausreißer und ein Ausrutscher. Du hast es so treffend bezeichnet, ein Rausrutscher.
Ja, im weiteren Sinne auf jeden Fall ein Rausrutscher. Es gab einige Strafen. 200 Franken mussten die Jungs bezahlen fürs Urinieren am Rand.
Das waren Isagir, Kreuzweig und Perisson.
Die haben da quasi am Straßenrand gepinkelt, was natürlich auf so einer langen Etappe auch mal sein muss. Das war gestern. Das Ganze, also die Strafe wurde für gestern ausgesprochen. Und zwar darf man nur da pinkeln, wo keine Zuschauer sind. Und da muss man sagen, liebe ASO, habt ihr schon mal eure Rennen gesehen? Ich weiß nicht, ob es bei allen Rennen so ist, aber wenn man sich die Tour de France anschaut.
Also bei der Tour de France, ja, wo sind keine Zuschauer?
Es sind überall Zuschauer, außer wenn es sehr steil bergab geht. Und da will man auch nicht pinkeln, glaube ich. Schön mal anhalten an so einer Schlucht. Ist nicht das Wahre. Deshalb ein klarer Ausrutscher. Bitte diese Regel abschaffen. Die versuchen wirklich alles. Aber wenn so viele Zuschauer sind und man dringend aufs Klo muss, besser so.
Was willst du machen?
Ja, kannst du.
Gibt dir auch eine Szene vom Giro, wo Dumoulin tatsächlich mal groß muss.
Ja, da hat er fast den Giro damals verloren. Da hat er enorme Magenprobleme gehabt und rennt dann in ein Wohnmobil rein. Sehr, sehr lustig. Kann man auf YouTube gut finden.
Also da denke ich mir dann auch.
Aber was soll er machen?
Es sind alles nur Menschen, die da auf den Rädern sitzen. Auf jeden Fall sind sie jetzt alle 200 Schweizer Franken. Ärmer, das ist unser Ausrutscher.
Da kann man noch sagen, es gibt natürlich da auch ganz sinnvolle Regeln, die ASO eingeführt hat. Zum Beispiel, dass es Müllzonen gibt, dass nicht jeder immer seinen Riegel, den er auspackt, dass er das Papier sofort irgendwo hinwirft, sondern dass man da eine gewisse Kilometer oder einen halben Kilometer einführt, wo jeder seinen Müll loswerden kann. Da wird dann nachher eingesammelt.
Das ist tatsächlich sehr gut. Das kannst du ja auch besser kontrollieren, glaube ich.
Absolut, absolut. Da kann jeder das besser zu kontrollieren als die eigene Blase und die Zuschauer, die am Rand stehen.
Also dass der Ausrutscher bzw. Rausrutscher. 7 Etappen sind um, 1/3 der Tour. Für uns vielleicht Zeit, ein ganz kurzes Fazit zu ziehen?
Ja, denke ich auf jeden Fall. Sind schon eine Weile jetzt hier dran an der Tour, schauen jede Etappe durch. Und man kann, wie ich es vorher schon angemeint hatte, vor allem bei den Sprintern, kann man sagen, Grönewegen und Dune sind die schnellsten, aber es gibt leider nicht so viele Sprintetappen.
Ja, und sie haben zusammen erst einen Sieg.
Ja.
Und Sagan, der eben dann vielleicht doch nicht so schnell ist, hat auch einen Sieg. Genauso wie Viviani.
Absolut. Da müssen sie noch schauen. Also die Teams müssen sie in die richtige Position bringen, müssen die Ausreißer einholen und die Etappe muss natürlich auch passen. Also man hat es gesehen, in die Etappe, die Sagan gewonnen hat, da haben die zwei Jungs keine Chance mitzukommen.
Dein Highlight bisher? Gestern, dieser Schlussanstieg.
Absolut, gestern. Es war absolut verrückt, wie steil es dort hochging. Die Jungs sind fast stehen geblieben. Greipel hat sein Rad über die Linie getragen am Ende des Tages.
Alaphilippe ist und bleibt der beste Radfahrer der Welt. Ja. Gestern auch wieder, eigentlich hätte diese Etappe gewonnen, wenn er nicht um alles in der Welt dann sein gelbes Trikot hätte verteidigen wollen, sondern wirklich, wenn die da zusammen zum Schluss reingefahren wären. Und er macht den Antritt, glaube ich, wäre auch gestern der stärkste gewesen.
Mit Sicherheit. Sein Team hat auch ein bisschen gepennt, wenn du mich fragst. Also sie haben vergessen, die Ausreißer einzuholen.
Ja, weiß ich nicht. Also Askren ist ja vorne weggefahren gestern. Heute hat sich dann nochmal der Leiter von Quickstep beschwert, dass sie da im Stich gelassen worden wären. Aber wer will es den anderen Teams verdenken? Also wenn Alaphilippe, sie wissen alle, dass Alaphilippe diese Qualitäten hat. Wenn sie das Loch dazu fahren, dann servieren sie Alaphilippe halt auch den.
Ja, und er hatte das gelbe Trikot, so bitter es ist. Wer das gelbe Trikot hat, muss Verantwortung übernehmen im Peloton. So ist es.
Das haben sie also nicht gemacht, aber er hat für mich, wirkt er wie der stärkste Fahrer in diesem Feld.
Ja,
eine Etappe wird mindestens noch fallen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er ist super in Form. Hat man auch gesehen, dass er da mithalten konnte. Diesen langen Berg auch nach oben mit den Top-Leuten. Sehr, sehr beeindruckend.
Und wer gewinnt gelb? So richtig viel hat man noch nicht, ne? Gestern die Etappe.
Bardet nicht.
Bardet gewinnt nicht, genau, das wissen wir.
dieser wirklich
TJ van Garderen auch nicht.
Ja, auch wieder heute wieder gestürzt, leider der arme Kerl, aber er soll ja auch nicht aufs Gelbe fahren, er muss ja Uran unterstützen. Aktuell, ja, Jaron Thomas, er sah wieder so stark aus.
Aber jetzt nur auf diesem kurzen Ding, ich weiß nicht. Also schauen wir mal, wie es auf den langen.
Man muss abwarten. Wird. Gestern sahen von den Gesamtklassement-Favoriten jetzt Jaron Thomas und Thibaut Pinot am stärksten aus. Aber mal abwarten, jetzt ist noch eine Zeit bis in die Pyrenäen, kann sich Form auch noch aufbauen.
Ist natürlich auch dieser extrem steile Anstieg, der liegt auch nicht jedem. Also zum Beispiel so ein Fuglsang ist jetzt da an der Stelle nicht seins, aber vielleicht kommt dem seine Zeit auch noch.
Dafür hat er sehr gut mitgehalten. Er wiegt einfach, glaube ich, 10 Kilo mehr als Bardet zum Beispiel. Und er ist weit hinter ihm gelandet.
Deswegen, wenn es dann gleichmäßig dahin geht, vielleicht ist dann Fuglsang doch noch derjenige, der überrascht. Das also ist noch die große Unbekannte. Wer gewinnt das Gesamtklassement? Beim Rest sieht man schon gewisse Tendenzen. Dann schauen wir auf die Werte der heutigen Etappe. Und normalerweise geht es ja da um die Spitzenwerte. Heute haben wir uns da mal ein bisschen was anderes überlegt.
Strapazen.
Und zwar haben wir uns gedacht, schauen wir doch mal, die sind ja heute wirklich auf den ersten, ja, sind wir ehrlich, auf den ersten 200 Kilometern komplett getrödelt. Durchschnitts-KMH war nach 4 Rennstunden bei 35 km/h.
Ja, irgendwann nach 150 Kilometer war unter 35, wie du es schon gesagt hast. Und das ist verrückt langsam, auf also, einer kompletten Flachetappe.
Die hatten ja eigentlich mit 40 gerechnet, mit durchschnittlich 40 km/h, die Veranstalter. Deswegen schauen wir mal auf ein Segment. Und zwar haben wir uns da ein Segment rausgesucht. Relativ unspektakulär, war so bei Kilometer 155, also wirklich etwas, wo sie noch so dahin gerollt sind. Das Segment ist 1,8 Kilometer lang, 2% Steigung, also kann man vernachlässigen, 35 Meter Höhenunterschied, ging relativ flach, schon leicht ansteigend, also dass da die absoluten Spitzengeschwindigkeiten nicht erreicht werden, ist okay. Ich sag mal, wer bei diesem Segment den Komm hat. Und zwar vom 27. Mai 2017, Anthony Rapoport, der hat das Ganze in 2,34 hingekriegt mit einer Leistung von 423 Watt. Heute,
jetzt kommt's,
ist der schnellste Sebastian Reichenbach mit 3,30, 242 Watt, einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31 km/h. Der sonstige Komm-Sieger hat über 40 gehabt im Durchschnitt und damit war er tatsächlich noch der schnellste, also die anderen waren noch mal langsamer. Pinot war noch relativ schnell mit 3,33, aber dann der nächste Patrick Konrad mit 3,46, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,9 km/h. Das ist jetzt alles nicht so langsam, aber daran sieht man mal, was heißt, wenn die trödeln.
Ja, das ist für uns schon sehr, sehr schnell.
Das ist für uns, wäre das schon sehr, sehr schnell, das zu fahren. 28,9 km/h bei einer leicht ansteigenden Möglichkeit. Also es sieht so langsam aus, aber diese Werte sind dann trotzdem 198 Watt. Sind halt trotzdem 198 Watt. Das musst du erstmal durchtreten können.
Ja, und die können das. Das ist die Geschwindigkeit, die sie wahrscheinlich 1000 Kilometer am Stück treten können. Das ist die Rollgeschwindigkeit, sag ich mal.
Also das heute mal die bisschen anderen Strapazen in Richtung nach unten, aber trotzdem immer noch beeindruckend.
Morgen, da sieht es ganz anders aus, da wird nicht getrödelt, bin ich mir ziemlich sicher. Denn da geht's ab nach Saint-Étienne und das ist ein richtiges Klassikerprofil, wie im Frühjahr schön in den Ardennen. Wetter wird, glaube ich, besser als im belgischen Frühjahr. Aber es gibt einige Rampen drin, richtige Anstiege, 3800 positive Höhenmeter komplett, verteilt das Ganze auf 200 Kilometer. Wird also ein harter Tag, glaube ich. Was meinst du?
Definitiv. Schauen wir mal, für Gesamtklassement ist es vom Terrain einfach nicht steil genug, nicht zu hohe Berge. Ist schon ein absolutes Klassikerprofil. Also so ein Sagan wird es vielleicht dann doch auch mal schwer haben.
Ja, vor allem am Anfang. Ich glaube am Ende gar nicht mehr so. Die Frage wird der Anfang sein. Wer kommt da wie? Da sind die Anstiege noch höher und länger. Da ist die Frage, wer wie mit drüber kommt, wie schnell wird überhaupt gefahren. 13 Kilometer vor Schluss gibt es dann nochmal eine Rampe und dann geht's noch so ein bisschen bergab, nochmal mit kleinen Gegenanstiegen, aber hauptsächlich bergab. Und ich glaube, an dieser 13-Kilometer-Rampe, da wird man dann sehen, wer da noch vorne sein kann, wer noch Kraft hat, weil 3800 positive Höhenmeter, das ist schon ein Wort. Da geht's schon richtig, richtig ab. Mal sehen, was ist dein Tipp, Bergi? Hast du einen?
Ich sehe gerade noch, es gibt dann wieder so einen Bonus-Sprint ums Gesamtklassement. Und der ist diesmal nur 13 Kilometer vor dem Ziel.
Das ist diese Rampe, genau.
Das ist eben diese Rampe. Vielleicht dann nochmal was für diese Gesamtklassement-Fahrer, um da auszurasten und sich 8 Sekunden zu holen?
Möglich ist es. Möglich ist es. Vielleicht Alaphilippe könnte die 6 Sekunden auf Ciccone natürlich zufahren.
Das ist eine Möglichkeit.
Hängt aber auch davon ab, wer sich verantwortlich fühlt, die Ausreißer zurückzuholen. Das ist auch eine Etappe, wo Ausreißer vorne bleiben können. Einfach eine sehr schwere Etappe. Jemand muss sich berufen fühlen oder die Verantwortung übernehmen, die zurückzufahren. Kann auch sein, dass die Teams sagen, ja, weiß ich jetzt nicht. Bis in die Pyrenäen ist es noch ein gutes Stück. Team Ineos wird da nicht das größte Interesse haben oder es wird ihnen ziemlich egal sein, ob da eine Ausreißergruppe durchkommt.
Ich sage jetzt aber trotzdem mal, so wie sich Bora auf dieser bisher einzigen Klassiker-Etappe gegeben hat. Nee, es waren 2 Klassiker-Etappen. Eine hat Alaphilippe ja gewonnen und die andere sind sie dann doch. Hat Bora eben so kontrolliert, dass Sagan und Matthews am Ende gesprintet sind, könnte ich mir morgen auch vorstellen.
Ich glaube, Sagan ist auf jeden Fall ein sicherer Tipp für morgen. Ich habe ja letztes Mal Matthews gesagt und dann ja, hat er fast gewonnen. Aber ich glaube, ja, Sagan. Ich bin ziemlich zuversichtlich, was Sagan betrifft für morgen.
Oder Alaphilippe reißt an dieser Rampe aus und holt seinen zweiten Sieg.
Vielleicht macht er es nochmal. Das wäre verrückt. Wenn er es zweimal schaffen würde, holt sich oben die 8 Sekunden und dann denkt er sich, okay.
Jetzt fahre ich durch.
Dann mach ich es halt fertig. Ja, möglich ist es bei dem Mann. Möglich ist es.
Ich habe auf jeden Fall Bock auf die morgige Etappe.
Das wird spannender als heute.
Wird ein herrlicher Spaß. Schauen wir, wer gewinnt. Und bis dahin erholen wir uns von diesem aufregenden Tag heute.
What's up? Der Radsport-Podcast.